Ich weiß nicht, ob du schon mal einen heftigen Schlag bekommen hast. Möchte jemand? Nein. Als Jugendlicher habe ich Eishockey gespielt. Auf einem gefrorenen Feld, das war überflutet mit Wasser, weil es viel geregnet hat. Dann ist es gefroren, wunderschön, so in der Natur draußen. Und damals trug man noch keinen Helm, oder? Das ist das was Modernes. Aber wir sind auch groß geworden und alt geworden. Und dann haben wir Hockey gespielt, oder? Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stehe da hinten. Und hier vorne ist so ein kräftiges Mädchen. Nein, ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Und macht so. Und trifft mich am Kopf. Also wenn du einen Schlag bekommst, siehst du wirklich, wirklich Sterne. Du siehst das ganze Universum, wunderschön. Etwas Gewaltiges. Und dann gehst du zu Boden. Und wenn du aufwachst, dann hast du eine riesige Beule. Das war wirklich so eigroß, hatte ich da so ein Horn. Ich hatte keine offene Wunde, aber als ich meine Mütze abzog, kam das zum Vorschein. Nun, dieses physische Erlebnis kannst du auch psychisch erleben. Du kannst auch psychisch zu Boden gehen. Oder der Teufel kennt deine Schwachpunkte und er versucht dich und probiert dich immer wieder auf den Boden zu legen. Hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen, wie ich das vor ein paar Jahren erlebt habe. Wir waren in den USA mit der Familie damals, haben ein Museum besucht und ich kam da mit meinem Rucksack und als richtiger Schweizer hast du ein Taschenmesser dabei, oder? Und da stand keine Messer, keine Pistolen und so weiter. Und dann kommst du da rein ins Museum und dann war da eine Kontrolle mit dem Scanner und du musstest deinen Rucksack durch den Scanner lassen, wie beim Flughafen. Kennen wir in der Schweiz ja nicht. Und dann schaute mich der Mann ganz böse an. Nehmen Sie den Rucksack, öffnen Sie nicht, da ist die Türe und raus. Sie haben ein Messer dabei. Und ich so, okay, Entschuldigung, bin da raus. Ich hatte wirklich dieses Taschenmesser in meinem Rucksack, habe nicht daran gedacht. Und draußen dachte ich, ja, wir wollen in das Museum, also ich verstecke das Messer irgendwo. Und es hat so große Blumentöpfe gehabt. Und ich habe gedacht, ich tue das so unauffällig in den Blumentopf. Waren viele Leute da, ich habe gesagt, das sieht niemand so unauffällig, oder? Und dann, wenn ich zurückkomme, nehme ich das wieder mit. Nun, wir haben im Museum, ihr könnt euch vorstellen, was passiert war, wir kommen zurück und das Messer war weg. Irgendjemand hat mich beobachtet, keine Ahnung. Das Ding ist, es war jetzt zwar nur ein Taschenmesser, aber das Taschenmesser hatte für mich einen emotionalen Wert. Als Jugendlicher habe ich irgendwo mitgearbeitet, mitgeholfen und als Dankeschön habe ich dieses Messer bekommen. Und das, jedes Mal, wenn ich das Messer gebraucht habe, habe ich mich daran erinnert. Und das war mir enorm wichtig, das Messer. Und ich war ziemlich verärgert. Also ich wäre stinkesauer auf diesen Dieb, der mein Messer geklaut hat. Nun, es war weg. Ich konnte es nicht richtig glauben. Ich kochte innerlich. Und als Familie gingen wir dann ein paar Schritte weiter. Wir hatten einen Lunch dabei, haben uns zum Essen hingesetzt und wir beten vor dem Essen. Normalerweise mache ich das. Und in mir tobte der Kampf. Danke vielmals für das Essen, Vater im Himmel. Und ich wollte wirklich so innerlich diesen Dieb verfluchen. Ich wünschte ihm alles erdenklich Schlechte, dass er sich schon nur, wenn er es aufmacht, in den Finger schneidet. Und ich, nein, wirklich, das ging in mir ab. Meine Frau hat das gerafft, sie hat für gebetet, sie dankte für das Essen, sie hat den Dieb gesegnet. Wir sollen unsere Feinde ja segnen. So ist meine Frau so. Ich konnte nicht Amen sagen. So schnell kann es gehen, dass du wegen einem Messer, das dir gestohlen wird, geistlich am Boden liegst. Ich hatte da keine christlichen Gedanken mehr. Ich hatte Gedanken von Rache, von Wut, von Zorn. Mein Glaube ging wegen einem Messer zu Boden. Ich weiß nicht, gehst du manchmal auch zu Boden? Weil vielleicht einfach die Kinder schreien und es haut dir den Nucki raus. Oder lüpft dir den Hut oder was auch immer. Vor einiger Zeit habe ich zu diesem Thema etwas Interessantes, eine Aussage aus der Bibel gelesen. Was sagt eigentlich Gott dazu, wenn wir sündigen? Oder meine Gedanken waren durchaus sündig, also das war nicht gut, was ich da dachte. Und da bin ich auf Sprüche 24, Vers 16 gestoßen. Und ich möchte das mit euch zusammen lesen, also aus dem Buch der Sprüche, 24, Vers 16. Hört euch das mal an. Da heißt es, denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber der Gottlose versinkt im Unglück. Zuerst dachte ich, habe ich irgendetwas falsch gelesen? Da heißt es, der Gerechte, befassen wir uns mal mit dem, der Gerechte fällt. Der Gerechte. Aber viele denken doch, ja, der Gerechte, der fällt nicht mehr, der ist ja gerade gerecht, weil er nicht mehr sündigt, oder? Weil er gerecht lebt. Es sind nicht nur die Gottlosen, die fallen, auch wir Gerechten fallen. Und dann heißt es, der Gerechte fällt siebenmal. Das ist auch interessant. Wir müssen jetzt nicht anfangen zu zählen, jetzt bin ich einmal gefallen, zweimal, dreimal, siebenmal. Siebenmal im Hebräischen ist ein Begriff für viel. Also der Gerechte fällt viele Male. Immer wieder, könnte man sagen. Des Öfteren fällt der Gerechte. Des Öfteren gehen wir geistlich gesehen zu Boden, das heißt, wir sündigen. Im Leben des Gerechten, und ich betone nochmals, im Leben des Gerechten kommt es öfters vor, dass er sündigt. Nun, das Leben als Gerechter, das sind wir durch Christus. Gerecht sind wir durch Jesus Christus. Und das Leben mit Jesus Christus, der uns gerecht macht, ist begleitet von Niederlagen, von Versagen. Wir lassen uns durch den Teufel und durch unsere eigene Lust versuchen und gehen zu Boden, sündigen. Ich weiß nicht, ist vielleicht hier jemand, der sagen könnte, also ich sündige eigentlich nicht mehr. Dann darf er gerne jetzt nach vorne kommen und uns erzählen, wie das geht. Ja, ich glaube, die meisten sind hier, die sagen müssen, ja, ich gehe immer mal wieder zu Boden. Und es ist doch schon interessant, oder? Warum heißt es in diesem Vers nicht, denn ein Gerechter fällt ab und zu? Oder selten? Oder fällt kaum noch? Nein, das heißt, der Gerechte fällt siebenmal. Oft. Ich glaube, dieser Vers ist ein Gegenpol zu den Aussagen, die es in manchen christlichen Kreisen zu hören gibt. Ein echter Christ ist dann ein gerechter oder rechter Christ, wenn er nicht mehr sündigt. Oder höchstens kaum noch sündigt. Also fast nicht mehr. Man hat es im Griff. Die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt immer und immer wieder. Auch im hohen Alter. Des Öfteren. Wir alle versagen doch immer wieder. Und wisst ihr was? Das ist beschämend. Das ist echt beschämend. Das ist nicht gut. Also es ist keine Rechtfertigung zum Sündigen. Es liegt darin keine Legitimation zu sündigen. Und trotzdem gehört Sünde zum Leben. Es ist eine traurige Tatsache, dass wir immer wieder sündigen und Gottes Weisungen übertreten, die unser Leben eigentlich beschützen, die unserem Leben gut tun, die anderen Menschen gut tun. Das Tragische dabei ist, dass viele Christen durch ihr wiederholtes Versagen frustriert sind, am Boden sind. Sie fühlen sich schuldig, sie fühlen sich schlecht als Christen, sie fühlen sich als permanente Versager. Als Folge davon haben sie aufgehört, in der Bibel zu lesen. Gott will sicher nichts mit mir zu tun haben. Ich bin ja ein Versager. Sie haben aufgehört, nach Gottes Geboten zu leben. Ich schaffe es ja eh nicht. Und dann haben sie aufgehört, ein Zeuge für Jesus zu sein. Gott kann mich doch nicht gebrauchen. Ein so schlechter Mensch, oder? Und am Schluss haben sie den Dienst in der Gemeinde niedergelegt, mit einem Grund oder mit einer Begründung, die niemand so richtig glaubt. Am Boden, aufgegeben. Ihre Gerechtigkeit hängt von dem ab, was sie tun. Und dass sie immer mal wieder sündigen, können sie ja nicht gerecht sein. Reicht es nicht? Genügen sie nicht? Alle anderen machen das sicher nicht. Nur ich bin so. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Strategie Satans. Er will uns einreden, dass wir gottlose Versager sind. Und der Satan freut sich darüber, wenn wir zu Boden gehen und sündigen, aber er freut sich noch viel mehr darüber, wenn wir uns aus der Beziehung mit Gott heraus katapultieren lassen. Und denken, Gott könnte nicht mehr mit uns. Der Teufel will uns aus der Beziehung mit Gott herausbringen und dann bist du wirklich K.O. am Boden. Warum ist eigentlich ein Christ ein Christ? Wegen dem, was er tut? Nicht wirklich. Wegen Christus. Warum ist ein Christ gerecht? Wegen Christus. Wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist ein Geschenk. Er macht uns gerecht. Und daran ändert sich auch nichts, wenn wir sündigen. Ich möchte dich fragen, liegst du am Boden? Hast du deine Beziehung mit Gott auf Sparflamme gesetzt? Hast du dich zurückgezogen? Fühlst du dich schuldig, wertlos? Die Schuld hat dich zu Boden geworfen und du lebst mehr ein religiös-christliches Leben und weniger ein Leben im Sieg von Jesus. In der Freude von Jesus. In der Hoffnung mit Jesus. Nein, du hast aufgegeben und fühlst dich wie ein geschlagener Hund. Der Feind hat gesiegt. Nun, was sagt der Text, wenn der Gerechte sündigt? Ein Gerechter sündigt 7-mal und steht wieder auf. Er fällt immer und immer wieder und steht wieder auf. Der Gerechte steht wieder auf. Der Gerechte wird durch die Sünde nicht ungerecht und er wird durch das Aufstehen nicht wieder gerecht. Nein, er ist und bleibt gerecht. Dafür hat Jesus gesorgt. Aber der Gerechte steht wieder auf. Er gibt sich nicht geschlagen, er bleibt nicht liegen. Er lässt sich vom Heiligen Geist wieder aufrichten und fängt wieder an, neu Gottes Willen zu tun. Der Gerechte steht immer und immer wieder auf. Das ist, was ein Gerechter tut. Wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, du liegst am Boden, dann ist heute der Tag, um wieder aufzustehen. Aus deiner Opferrolle herauszukommen. Oft fühlt man sich ja dann als Opfer. Steh auf, berufe dich auf die Gerechtigkeit in Jesus Christus. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann nimm die Gerechtigkeit von Jesus an in deinem Leben. Stell dich auf die Gerechtigkeit, die Jesus dir geschenkt hat und lebe das Leben eines Gerechten. Und wenn du wieder fällst, steh wieder auf. Bleib nicht liegen. Jesus hat bereits dafür gezahlt und es tut ihm nicht weh, wenn du sündigst. Er hat eh dafür bezahlt, aber es tut ihm weh, wenn sein Kind liegen bleibt. Wenn sein Kind sich in der Sünde wälzt und weiter sündigt und darin verharrt. Nein, steh wieder auf. Bleib nicht liegen. Ich möchte hier eine Warnung anbringen. Wie oft stehen wir in der Versuchung, über andere Christen ein Urteil zu sprechen? Wir sehen und hören von Christen, die fallen. Und dann denken wir, ich habe gedacht, das sei ein Christ. So was tut ein Christ nicht. Du vielleicht nicht, aber andere Christen schon. Dafür tust du anderes, was die denken, das tut man doch nicht als Christ. Liebe Gemeinde, es ist gefährlich und nicht erlaubt, andere zu richten. Gott wird einmal richten und wir werden mit ihm richten, aber das kommt erst noch. Das ist Zukunftsmusik. Unsere Aufgabe ist es, mitzuleiden, mit den Menschen mitzugehen, ihnen wieder aufzuhelfen, ihnen beizustehen in ihren Nöten und in ihren Schwächen und Sünden. Und dabei achtsam sein, dass wir nicht selbst zu Boden gehen. Lass mich Folgendes festhalten. Vergiss nie, zu Boden gehen ist für einen Christen niemals das Letzte. Und zu Boden gehen ist für einen Christen niemals unveränderlich. Wir können immer wieder aufstellen. Und das Schöne ist, dass Gott uns bei der Hand hält. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 37, Vers 23 und 24. Da heißt es, es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen, das ist ein gerechter Mensch, fest und sicher werden. Also das ist durchaus angebracht. Wir sollen fest und sicher werden als gerechte Menschen. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der Herr hält ihn an der Hand. Der Herr hält ihn an der Hand. Ich finde das ein gewaltiges Bild und ich möchte das ein bisschen noch ausführen. Wir kennen das wahrscheinlich alle, oder? Wenn man mit kleinen Kindern spazieren geht, an einem Wintertag, es hat vielleicht geschneit und ist glitschig draußen, die kleinen Kinder sind noch nicht so stabil, dann hält man sie an der Hand. Und tatsächlich glitschen sie irgendwann aus und dann unsere Kinder hingen manchmal in der Luft, weil sie den Boden unter den Füßen verloren haben. Sie sind nicht mal hingefallen. Gott hält uns an der Hand. Und wenn wir hinfallen, hilft uns wieder auf, stellt uns wieder auf. So ist Gott mit uns. Er stellt uns wieder auf die Füße. Und wenn du heute hier bist und denkst, ich bin gestrauchelt, der Feind, meine eigenen Schwachheiten haben mich zu Boden geworfen, meine Knie sind schwach geworden, dann hast du heute eine Chance, wieder aufzustehen. Steh auf. Gott zieht dich hoch, er hält dich an der Hand. Lass seine Hand bitte nicht los. Vielleicht fragst du dich, wie kann das geschehen, ganz konkret? Wie hilft Gott wieder auf die Beine? Ich möchte dazu noch etwas sagen. Wenn du ein Auto hast, das den Geist aufgibt, was machst du dann? Also ich würde aussteigen, das Auto herumlaufen, Motorhaube öffnen, in die Motorhaube schauen und denken, das ist schlecht. Der Motor läuft nicht mehr, das ist wirklich schlecht. Und wenn ich das richtige Werkzeug hätte, würde ich es reparieren. Nein, ich hätte keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was zu tun ist. Ich bin zwar Mechaniker, aber von den heutigen Autos habe ich wenig Ahnung und ich war auch nie Automechaniker. Was machst du dann? Wir haben eine Versicherung. Assistance, Pannenhilfe. Dann rufst du an. Da kommt einer vorbei, der rauskommt, der etwas versteht von Autos. Der schaut in die Motorhaube, sagt, das sieht schlecht aus. Und dann sage ich, genau das Gleiche habe ich auch gesagt. Und wenn ich Werkzeug gehabt hätte, hätte ich es repariert. Und Sie haben ja Werkzeug und bitte reparieren Sie es jetzt, Sie werden ja dafür bezahlt. Nein, Scherz, würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Wenn wir am Boden sind, dann können wir uns nicht selbst helfen. Dann brauchen wir die Assistance, die Pannenhilfe. Oder wann brauchst du eine Pannenhilfe? Wenn du ein Problem hast. Nicht, wenn es dir gut geht. Und unsere Assistenz ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hilft uns wieder auf die Beine. Ich möchte dir zeigen, was der Heilige Geist tut, wenn wir so eine Situation haben, wo wir sündigen. Das Erste, was der Heilige Geist tut, ist, er vergewissert dir, dass Gott dich liebt. Das ist das Erste, was der Heilige Geist dir zeigt. Gott, dein Vater, liebt dich, egal was passiert. Meine Kinder haben nicht immer alles richtig gemacht. Die haben missgebaut. Das hat uns nicht immer erfreut, aber wir haben sie immer geliebt, egal was sie gemacht haben. Das Zweite, was der Heilige Geist macht, er zeigt dir, was Sünde ist. Er offenbart dir die Sünde, wo du gefallen bist. Er weist dich auf deine Schuld hin. Etwas Drittes, was der Heilige Geist tut, er hilft dir, diese Tatsache anzunehmen. Oder wir können Schuld ableugnen, verleugnen. Nein, nein, die anderen sind schuld, oder? Da sind wir ganz gut. Die anderen waren schuld, nicht ich, dass ich gefallen bin. Der hätte das Messer nicht klauen müssen, dann hätte ich mich nicht ärgern müssen. Er hilft uns, Schuld anzunehmen. Und manchmal braucht das eine gewisse Zeit. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich auf dem Holzweg bin. Etwas Viertes, der Heilige Geist weist mich auf Christus hin. Jesus ist dafür gestorben. Jesus hat bezahlt. Er will mich aufrichten. Er will mir die Schuld vergeben. Und dann bitte ich fünftens um Vergebung meiner Schuld und Sünde. Und etwas Sechstes, ich versuche in der Kraft des Heiligen Geistes nicht wieder in dieselbe Sünde zu fallen. Das wirkt der Heilige Geist. Es passiert dann manchmal trotzdem. Aber er ist da und hilft uns. Ich möchte dich heute Morgen zu einer bewussten Entscheidung aufrufen. Wenn du gefallen bist, wenn du aufgrund dessen deinen Glauben so ein bisschen nebenher lebst oder keine Freude mehr hast in deinem Glauben, frustriert bist, dich als Versager fühlst, dann möchte ich dich bitten, heute Morgen aufzustehen, wenn ich es dann sage, wenn ich dann bete. Steh auf als ein Zeichen, ich möchte wieder aufstehen und den Weg klar mit Jesus gehen. Ich möchte nicht am Boden liegen bleiben. Und da, wo ich frustriert bin, und zwar möchte ich wieder neue Hoffnung schöpfen in Jesus. Ich habe letzte Woche über das Thema Hoffnung gepredigt. Also wenn jemand Hoffnung braucht, Ermutigung, dann hört die Predigt im Internet nach. Paulus schreibt ein eigenes Kapitel über das Thema Ermutigung, wie man ermutigt sein kann. Viele Menschen sind frustriert, auch Christen. Und ich möchte dich einladen, steh auf. Wenn du ein Zeichen setzen möchtest vor Gott, ja, ich möchte klar den Weg mit dir gehen. Und ich möchte noch eine zweite Gruppe einladen, aufzustehen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus Christus noch gar nicht persönlich. Du lebst eigentlich gottlos, ohne Gott. Und weißt du was, das ist eigentlich die schlimmste Sünde, die es gibt in dieser Welt, gottlos zu leben. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Weil ohne Jesus Christus und eine persönliche Beziehung mit ihm bist du ewig von Gott getrennt. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und wenn du möchtest, in eine Beziehung mit Gott zu treten, dann lade ich dich auch ein, jetzt dann gleich auch aufzustehen. Und ich werde zuerst ein Gebet sprechen, wo du Jesus in dein Leben aufnehmen kannst, wo du ein Kind Gottes werden kannst. Und im zweiten Gebet möchte ich für die beten, die auch aufgestanden sind, weil sie sagen, ja, ich möchte aufstehen, ich möchte mit Jesus wieder klar den Weg gehen, um mich von meinem Versagen und von meinem schlechten Gefühl und von meinen Schuldgefühlen nicht zu Boden rücken. Also ich möchte dich einladen, steh auf, wenn du möchtest, dass ich für dich jetzt bete, und du einfach wieder diesen Schritt auf Jesus zumachen möchtest oder ein erstes Mal diesen Schritt auf Jesus zumachen möchtest. Ich lade einfach ein, dazu jetzt aufzustehen. Ich möchte zuerst beten für die, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen möchten. Du kannst dieses Gebet am Ende einfach mit einem Amen bestätigen. Amen heißt, so sei es. Ja, so möchte ich das glauben. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, für meine Gottlosigkeit, für mein Nichtfragen nach dir, aber auch für all das, was ich sonst falsch gemacht habe, falsch gedacht habe. Und ich bitte dich da um Vergebung und um Verzeihung. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für all das bezahlt hast. Als ein stellvertretendes Opfer. Danke vielmals. Und Jesus, ich bitte dich, der du auferstanden bist, komm du in mein Leben. Erfülle mein Leben durch deinen Heiligen Geist. Und danke, darf ich ein Kind sein vom Vater im Himmel. Danke, dass du mir diese Kindschaft geschenkt hast. Bestimme du mein Leben. Ich möchte mich von dir führen und leiten lassen. Amen. Und Vater, ich möchte für all die beten, die heute Morgen hier sind und aufgestanden sind und sagen, ja, Sünde hat mich zu Boden gedrückt, in den Staub, in den Schlamm. Und ich bin manchmal frustriert und entmutigt und manchmal zweifle ich vielleicht am Glauben. Und ich bin hoffnungslos und ich denke, ach, wie wird das nur? Und Jesus, ich stehe bewusst auf vor dir, als ein Zeichen dafür, dass ich neu mit dir den Weg gehen möchte. Ich danke dir, dass du mich durch deinen Heiligen Geist aufrichtest und führen und leiten möchtest. Und hilf mir auch da, wo ich immer wieder versagt habe und immer wieder versagen werde, dass das sich verändert. Dass ich auf dich schauen kann in solchen Momenten. Dass ich mich nicht runterziehen lasse. Dass ich klar den Weg mit dir gehen kann. Und ich möchte dir meine Scham bringen, da wo ich mich schäme für das, was ich getan habe. Nimm diese Scham und diese Schuld weg von mir und versenke sie, dass ich frei leben kann, dass es mich nicht nach unten zieht. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der vergibt, der wieder aufrichtet. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Zum Schluss Sprüche 24, Vers 16 nochmals. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück.